Guten Morgen, meine Lieben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich predige gerne über mutig sein. Ich predige gerne über Zuversicht und Hoffnung und Vertrauen und Gottvertrauen und mutig in die Zukunft gehen. Aber eventuell hat mich irgendjemand darauf hingewiesen, dass das auch Menschen gibt, die, wenn ich von Hoffnung und mutig sein rede, gerade ganz andere Dinge fühlen. Und dann gibt es simple Wahrheiten, die einfach mal ausgesprochen werden müssen. Mist ist Mist und muss auch Mist genannt werden. Das ist in meinen Augen der wichtigste Satz, den unser neuer Generalsekretär Max Zimmermann jemals in meinem Beisein gesagt hat. Er selbst hat ihn von irgendeinem anderen Theologen geklaut. Aber das macht ihn nicht weniger wichtig. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst und Predigtthema der Klage. Und der Predigttext, den ich mir dafür ausgesucht habe, das ist Psalm 88. Und den möchte ich euch jetzt mal in Gänze vortragen. Und vielleicht fällt euch, wenn ihr ihn hört, ein kleiner Unterschied zu den anderen Psalmen auf, die wir jetzt schon gehört haben. Herr Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen. Neige deine Ohren zu meinem Schreien. Denn meine Seele ist übervoll an Leiden und mein Leben ist nahe dem Totenreich. Ich bin denen gleich geachtet, die in die Grube fahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten verlassen, wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst, und die von deiner Hand geschieden sind. Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in die Tiefe. Dein Grimm drückt mich nieder, du bedrängst mich mit allen deinen Fluten. Meine Freunde hast du mir entfremdet, du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich liege gefangen und kann nicht heraus. Mein Auge vergeht vor Elend. Herr, ich rufe zu dir täglich, ich breite meine Hände aus zu dir. Wirst du an den Toten Wunder tun oder werden die Verstorbenen auferstehen und dir danken? Wird man im Grabe erzählen deine Güte und deine Treue bei den Toten? Werden denn deine Wunder in der Finsternis erkannt oder deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens? Aber ich schreie zu dir, Herr, und mein Gebet kommt frühe vor dich. Warum verstößt du, Herr, meine Seele und verbirgst dein Antlitz vor mir? Ich bin elend und dem Tode nahe von Jugend auf. Ich erleide deine Schrecken, dass ich fast verzage. Dein Grimm geht über mich, deine Schrecken vernichten mich. Sie umgeben mich täglich wie Fluten und umringen mich allzumal. Meine Freunde und Nächsten hast du mir verfremdet und mein Vertrauter ist die Finsternis. Psalm 88 ist, wie euch vielleicht aufgefallen ist, ein Klagepsalm. Und wenn ihr das Psalmbuch mal aufmerksam durchblättert, dann wird euch auffallen, dass die Gattung der Klagepsalmen die größte im Buch der Psalmen sind. Knapp ein Drittel aller Psalmen sind Klagepsalmen, die sich, wie der Name vermuten lässt, mit einem einzigen Thema beschäftigen, der Klage. Und um ganz konkret zu werden, nicht Klage gegen meinen Nachbarn, nicht Klage gegen den König in dem anderen Land, sondern Klage gegen Gott. Und wenn wir bedenken, dass das ein Drittel aller Psalmen ist, dann gibt es nicht gerade wenige Menschen in der Bibel, die Klage gegen Gott führen. Und zu den Klagepsalmen, die wir im Buch der Psalmen finden, kommen dann noch Klagepsalmen in anderen Büchern hinzu, in Mose, wo das Volk weint und selbst im Neuen Testament finden wir eine Stelle, wo jemand Klage gegen Gott erhebt. Im Markus-Evangelium im Moment seines Todes klagt Jesus an. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Klage gegen Gott zu erheben und das auch für die Nachwelt niederzuschreiben, schien im antiken Judentum ein völlig normaler Vorgang zu sein. Wenn man bedenkt, dass die Psalmen liturgische Inhalte waren, die in Tempelgottesdiensten genutzt wurden. Dann gab es im Tempel ganz konkret liturgischen Raum zur Klage. Für das Judentum völlig normal. Und ich frage mich, ob wir heute als Christen, vielleicht auch wir als Baptisten, diese Fähigkeit verloren haben. Meine Großeltern haben am Ende ihres Lebens voller Gottvertrauen bezeugt: Du Alexander, weißt du, wir hatten nie Mangel. Nie. Und ich glaube ihnen, dass sie das so empfunden haben. Aber wir reden da über meinen Großvater, der im Gefangenenzug von Russland nach Deutschland sein schimmeliges, mit Wasser vollgesaugtes Brot gegen Zigaretten getauscht hat, weil die Zigaretten seinen Hunger stärker unterdrückt haben als das Brot, nachdem man es ausgewrungen hatte. Wir reden über meine Großmutter, die beim Kartoffelschälen im Gefangenenlager die Kartoffelschalen beiseite geschafft hat, um sie zu kochen, damit sie was zu essen hat. Aber Alexander, wir hatten nie Mangel. Und manchmal neide ich dieses Gottvertrauen. Aber manchmal frage ich mich auch, ob das ein bisschen sehr illusorisch ist. Und wenn ich mich an meine Kindheit, an meine frühe religiöse Erziehung erinnere, dann wurde mir stets beigebracht, für das dankbar zu sein, was ich habe, anstatt mich darüber zu beklagen, was ich nicht habe. Fürbitte bitte für alles, was gut ist, das wird gern gesehen, aber in klagender Form vor Gott zu treten, ihn zu kritisieren, gar anzuklagen für all das, was falsch läuft, das verbittet man sich in unseren Frömmigkeitskreisen dann doch eher. Lieber dankbar sein für das, was man hat und dass es nicht noch schlimmer ist. Auch unser Liedgut, Psalmen sind ja sowas wie Lieder, am Anfang von Psalm 88, das habe ich euch erspart, stehen sogar Hinweise dazu, zu welcher Melodie man das zu singen hat. Unser Liedgut, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein. Es lässt ja schon anklingen, dass auf der Erde vielleicht nicht alles gut ist, aber es wechselt dann schnell in einen Lobpreis Gottes und den Hinweis, dass ja am Ende alles gut werden wird. Und auch gerade bei Gott ist gegenwärtig, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, erste Hälfte der Strophe ist schon doof, aber in der zweiten Strophe, aber Gott macht ja alles gut. Uns geht's ja gut, wir haben ja Gott. Wir singen davon, dass wir Menschen nicht perfekt sind, aber Gott ist in unseren Liedern immer gut und lobenswert und gibt uns alles, was wir brauchen. Aber wie sehr möchte jemand, der gerade mit seinem Leben hadert, vielleicht um eben jenes kämpft, eigentlich von der Größe und Allmacht Gottes singen, wenn er diese vielleicht gerade so gar nicht spüren kann? Und vielleicht möchte dieser jemand vielleicht viel eher in die Worte des Psalmisten aus Psalm 88 einstimmen: Lass mein Gebet vor dich kommen, neige deine Ohren zu meinem Schreien. Denn meine Seele ist übervoll an Leiden und mein Leben ist nahe dem Totenreich. Ich fürchte allerdings auch, dass wenn ich dem Jan Priemke jetzt nachher eine Nachricht schicke: Lieber Jan, verfass doch statt Segensliedern mal ein paar Klagelieder, dass der mir dann den Vogel zeigt. Der Beter von Psalm 88 aber hat den Mut, alles, was ihn belastet, anklagend vor Gott zu werfen und Gott sogar die Schuld dafür zu geben. Es wird Krankheit, Gefangenschaft, Einsamkeit, Rechtslosigkeit, Ausweglosigkeit, Gottverlassenheit und somit Todesbedrohung beklagt. Und am Ende bleibt einzig eins, der Vertraute, die Finsternis. Im Hebräischen Finsternisort. Damit ist nicht nur Dunkelheit gemeint, der Beter befindet sich in einer absolut lebensfeindlichen Situation. Ich hatte euch vorhin gefragt, ob ihr mal darauf achten möchtet, wo der Unterschied zu den anderen Psalmen ist. Ich verrate es euch. Psalm 88 stellt eine große Ausnahme dar. Die meisten Klagepsalmen enden damit, dass sie um Hilfe bitten. Oder sie drücken, wie unser Lied, gut am Ende Zuversicht aus, dass Gott dann am Ende doch schon alles recht machen wird. Oder sie blicken nochmal zurück auf die anderen Situationen, wo der Beter schon gerettet wurde und deswegen sind sie zuversichtlich, dass sie auch jetzt gerettet werden. Und manche Klagepsalmen wechseln dann auch über in Lobpreisungen. Das alles scheint der Beter von Psalm 88 aber explizit nicht zu wollen. Kein Wandel in Lobpreis, kein Sinneswandel, keine Bitte um Hilfe. Nein, die einzige Bitte, die der Psalmist in Psalm 88 hat, ist: Hör mir zu. Und dann wird alles ausgesprochen, was dem Beter auf dem Herzen liegt. Mist. Mist ist Mist und muss auch Mist genannt werden. Die Dinge beim Namen nennen, die Ungerechtigkeiten aussprechen, Klage formulieren. Das sind wichtige Fähigkeiten in der Beziehung mit Gott, die wir in meinen Augen manchmal vielleicht ein bisschen zu sparsam einsetzen und allzu oft relativieren. Ich will euch erklären, warum ich es für wichtig halte, dass wir diese Fähigkeit haben und nutzen. Und so paradox das klingen mag, am Ende geht es mir darum, dass wenn wir Anklage erheben, wenn wir klagen, dass wir uns einer gesunden Gottesbeziehung zuwenden. Es klingt ein wenig paradox, aber so ist das. Vielleicht kennt ihr das aus zwischenmenschlichen Beziehungen, dass ihr so das Gefühl habt, da steht etwas zwischen uns, etwas Unausgesprochenes, das unsere Beziehung belastet. Ganz simples Beispiel, mein ehemaliger Gemeindeleiter, der hatte ein Problem mit mir. Das konnte ich dem im Gesicht ansehen. Jedes Mal, wenn wir uns irgendwie getroffen haben und uns unterhalten haben, habe ich dem im Gesicht angesehen, dass dem was auf dem Herzen liegt, was er mir aber nicht gesagt hat. Und es hat unsere Art, miteinander zu arbeiten, nachhaltig belastet. Das hat es wirklich schwer gemacht, mit dem zusammenzuarbeiten. Aber jedes Mal, wenn ich ihn gefragt hatte, was ist los? Nichts. Nee, ist nichts. Nach so einem knappen Jahr, wo ich ihn gefragt habe, was ist los, kam dann so, nichts. Ja, den anderen gefällt's ja, Da war also doch was. Da war was. Und wir waren kurz davor, dass es ausgesprochen wird. Und irgendwann habe ich dann aus ihm rausbekommen, gekitzelt, gezogen, dass meine manchmal etwas zu langen und für mich sehr lebensnahen Predigteinleitungen ihn störten. Einerseits, weil sie ihm zu lang waren. Andererseits, weil das, was für den Anfang 30-jährigen Pastor lebensnah ist, für den 70-jährigen Landwirt, der aus seinem kleinen Dorf eigentlich nur für einen Gottesdienst rauskommt, vielleicht gar nicht so lebensnah ist. Ja. Und allein, dass das ausgesprochen war, hat uns geholfen, wieder besser miteinander zu arbeiten. Wir konnten plötzlich wieder miteinander arbeiten, weil wir wussten, woran wir waren. Und ich dann wusste, woran ich arbeiten kann. Ich habe jetzt nicht versucht, lebensnahe Landwirtschaftsbeispiele zu bringen, weil ich die nicht kenne, aber ich habe an der Länge meiner Einleitung gearbeitet. Gerade in Partnerschaften ist das auch so ein Ding, dass viele Partnerschaften daran scheitern, dass Probleme nicht ausgesprochen werden. Stattdessen zieht man sich dann so zurück und frisst das in sich rein. Nicht alles kann und will man dann auch ändern, wenn es ausgesprochen wurde, aber das Aussprechen macht oft schon den großen Unterschied, weil eben die Alternative ist, es in sich hineinzufressen. Und das ist wie wenn man nur noch einatmet und einatmet und einatmet, aber nicht mehr ausatmet, irgendwann platzt man oder kippt um. Der Körper funktioniert einfach nicht mehr. Und das ist dann in der Regel der Punkt, wo es zu spät ist. Man kennt das dann aus so überdramatisierten Pärchendramen, wo die Frau dann alles rausholt, was in den letzten 20 Jahren passiert ist und das alles auf einmal rauswirft. Das ist auch nicht gesund. Ab dem Punkt wird es schwierig, so eine Beziehung noch zu reparieren. Und vielleicht überrascht euch das jetzt, aber unsere Gottesbeziehung ist nicht so viel anders als die Beziehung zwischen Menschen. Menschen, die immer alles Leid, allen Schmerz, alle Katastrophen in sich hineinfressen und das dann relativieren mit, ja, aber ich habe ja auch so viel Gutes von Gott bekommen. Oder die so ein fröhliches Gotteslob oben drüber tünchen, damit alles schön weiß ist und niemand sieht, was sie eigentlich zu beklagen hätten. Da passiert es nicht selten, wie in einer Partnerschaft, dass die sich innerlich mehr und mehr von Gott entfernen. Im besten Fall ist es dann noch so, dass die Gottesbeziehung irgendwie zu so einer Routine wird, wo man seine Loblieder weiter rezitiert und fromme Sätze sagt. Und im schlimmsten Fall entfernt man sich innerlich so weit von Gott, dass man irgendwann Schlussstrich zieht und einfach gar nicht mehr glaubt. Und deswegen ist das Aussprechen, das Benennen, das Anklagen des Mistes, der nun einmal Mist ist, manchmal so wichtig, damit wir das eben nicht in uns hineinfressen und es uns von innen kaputt macht. Die Klage gegen Gott ist also nicht, wie man im ersten Moment vielleicht denken könnte, ein Schritt weg von Gott, sondern ganz im Gegenteil, die Klage gegen Gott ist, wie es der Beter in Psalm 88 macht, alles vor ihn hinzuwerfen, alles auszuschütten, das ist ein Schritt hin zu Gott. Ich gehe zu ihm hin und werfe ihm alles vor die Füße. Schau mal, Gott, das ist all das, was mich beschäftigt und belastet. Das ist das, was mein Leben schwer macht und was auch meine Beziehung zu dir belastet. Hier hast du alles, was gerade zwischen uns steht. Es ist das Gegenteil davon, sich schweigend Stück für Stück zurückzuziehen, bis am Ende nur noch ein Zettel auf dem Küchentisch liegt, auf dem steht, es ist aus. Es geht nicht darum, Gott für alles verantwortlich zu machen, was in der Welt falsch läuft. Es geht auch nicht darum, dass sich der Grund der Klage danach wundersam in Luft auflöst und die Klage nicht mehr da ist. Es geht auch nicht immer darum, Gründe für neuen Lobpreis zu finden. Es geht einzig und allein darum, den Mist zu benennen. Aufzuzeigen, was falsch läuft, damit man daran arbeiten kann. Damit es mich nicht wegtreibt von Gott. Hin zu Gott gehen und ihn konfrontieren. Darum geht es bei der Klage, damit es sich nicht in mich hineinfrisst und mich und meine Gottesbeziehung innerlich kaputt macht. Manchmal muss man diesen trotzigen, wütenden Schritt auf Gott zumachen, damit Heilung unserer Beziehung überhaupt erst möglich ist. Das ist eine wichtige Fähigkeit, nicht nur für unsere Gottesbeziehung. Gott, lass mein Gebet vor dich kommen. Neige deine Ohren zu meinem Schreien. Amen.